Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. In der letzten Predigt hatten wir gesehen, dass es eine Tendenz innerhalb der christlichen Kirchen gibt, die Rolle von Jesus Christus überzubewerten und die Rolle von dem Vater im gleichen Zeitpunkt unterzubewerten. Und beides ist natürlich verkehrt und wir müssen die richtige Balance finden und sehen, was uns die Bibel in dieser Beziehung sagt. Und wir hatten im ersten Teil dieser Serie gesehen, dass Gott der Vater und Jesus Christus nicht gleich sind, was Autorität angeht. Wir sahen, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes des Vaters, keinen Anfang hatte. Er hat immer schon existiert. Es hat immer schon eine Hierarchie gegeben in der Gottfamilie, mit Gott dem Vater an oberster Stelle. Er wird in der Bibel mehrfach, vielfach als der allerhöchste Gott beschrieben. Und so kann es ja nur einen allerhöchsten Gott geben und es ist der Vater. Es ist nicht Jesus Christus. Christus hat uns angewiesen, zu dem Vater zu beten, als dem höchsten Gott. Wir sahen, dass es der Vater war, der Jesus Christus die Position des Hohepriesters verliehen hat. Wir sahen, dass Christus sagte, der Vater ist mein Gott, wie auch unser Gott sein muss. Wir sahen, dass der Vater alles erschaffen hat. Wir sahen aber auch, dass er es durch Jesus Christus erschaffen hat. Mit anderen Worten, Jesus Christus war das ausübende Organ, könnte man sagen. Jesus Christus, das Wort, der Sprecher, der den Willen des Vaters aussprach und manifestierte. Wir sahen, dass Gott der Vater Jesus Christus als Heiland in die Welt gesandt hat. Er kam, um für uns zu sterben. Er kam, um für uns die Strafe für unsere Sünde, die wir über uns gebracht hatten, zu bezahlen. Und wir sahen aber auch weitere Gründe, warum Gott der Vater Jesus Christus zur Erde gesandt hat damals. Und zwar, um das Gesetz zu erfüllen. Er sagte, ich bin gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Es heißt an anderen Stellen, dass er kam, um das Gesetz herrlich und groß zu machen. Und er hat es getan, um uns zu zeigen, wie wir heute das Gesetz zu halten haben. Er kam, um Sünder zur Reue zu berufen, Sünder zu erretten, die verloren waren, um uns zu dienen, um das Evangelium vom Reich Gottes zu verkünden, wie auch wir heute die Aufgabe haben, das Evangelium aller Welt zu einem Zeugnis zu verkünden. Er kam und wurde gesandt, um die Wahrheit zu bezeugen, unter anderem auch die, dass er ein König war und dass er als König zurückkommen würde auf diese Erde, um zu herrschen. Er kam, um die Werke des Teufels zu zerstören. Er kam, um uns, den Vater, näher zu bringen, mehr über ihn uns zu offenbaren. Er kam, um den Willen des Vaters zu tun. Er kam, um die Sünde im Fleisch zu verurteilen, zu verdammen, dadurch, dass die gerechten Anforderungen des Gesetzes in uns und durch uns erfüllt werden könnten. Und er war von dem Vater gesandt worden zum Gericht. Mit anderen Worten, dass jene, die nicht sehen, und zwar, sagen wir einmal, physisch gesehen, sehen könnten, physisch und geistlich. Und jene, die sehen konnten, physisch, die würden blind gemacht werden, geistlich, weil sie die Reue nicht akzeptieren wollten, weil sie nicht glaubten, sie hätten irgendetwas zu bereuen. Sie waren so selbstgerecht, so gerecht vor Gott, dass sie keinerlei Reue notwendig hatten. So möchte ich heute fortfahren mit weiteren wichtigen Aussagen der Bibel im Hinblick auf die Beziehung zwischen Gott dem Vater und Jesus Christus. Und was vielleicht sehr überraschend ist, obwohl diese Stellen ganz klar in der Bibel stehen, aber man liest sehr oft darüber hinweg. Aber machen wir uns einmal klar, was hier gesagt wird. Christus sprach die Worte des Vaters. Es gibt viele Stellen, die uns dies zeigen. Fangen wir einmal mit Johannes Kapitel 3 an. Johannes Kapitel 3. Und lesen wir Vers 34. Das ist eine Aussage von Johannes dem Täufer. Denn der, den Gott gesandt hat, der redet Gottes Worte. Denn Gott gibt den Geist ihm, wie es heißen sollte, wie es auch die Authorized Version sagen und wie es auch die Gute Nachricht und die Hoffnung für alle sagen. Denn Gott gibt ihm, also Jesus Christus, den Geist ohne Maß. Christus selbst hat dies bestätigt, dass er gekommen war, um nur die Worte des Vaters zu reden. Auch das zeigt natürlich wiederum, dass der Vater die höchste Autorität ist. Johannes 14 und Vers 10. Johannes 14 und Vers 10. Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht aus mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, der tut seine Werke. Und der redet auch die Worte, die ich dann verkünde, ist die Idee, die Christus hier zum Ausdruck bringt. Johannes 14, Vers 24. Johannes 14 und Vers 24. Wer aber mich nicht liebt, der hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein Wort, sondern das des Vaters, der mich gesandt hat. Schauen wir uns auch an, was Christus dem Vater sagte im Gebet im Garten Gethsemane, kurz vor seiner Verhaftung. In Johannes Kapitel 17 und in Vers 8. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin, und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Auch hier wiederum klar die Bestätigung, Christus sprach die Worte, die ihm der Vater gegeben hat. Aber jetzt geht es noch weiter. Wir lesen auch, dass es der Vater war, der Christus seine Worte gelehrt hat. Das ist eine unglaublich weit tragende Offenbarung. Christus sprach die Worte des Vaters, weil der Vater sie ihm gelehrt hatte. Er hatte ihm gelehrt, was er sagen sollte. Das zeigt natürlich auch wiederum die absolute Vorherrschaft von Gott dem Vater und die Unterordnung von Jesus Christus unter den Vater. Schauen wir uns Johannes Kapitel 8 an, die Verse 26 bis 28. Johannes Kapitel 8 und Vers 26. Ich habe viel über euch zu reden und zu richten. Aber der mich gesandt hat, ist wahrhaftig, und was ich von ihm gehört habe, das rede ich zu der Welt. Sie erkannten aber nicht, dass er zu ihnen vom Vater sprach. Da sprach Jesus zu ihnen: Wenn ihr den Menschensohn erhöhen werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin und nichts von mir aus tue, sondern wie mich der Vater gelehrt hat, so rede ich. Machen wir uns das noch einmal klar. Der Vater hat Christus gelehrt, was er sagen sollte. Und so hat dann Christus die Worte des Vaters verkündigt. In Johannes Kapitel 8 und Vers 38 fährt er fort zu sagen: Ich rede, was ich von meinem Vater gesehen habe. Und ihr tut, was ihr von eurem Vater gehört habt. In anderen Worten, das bezieht sich natürlich jetzt auf Satan, den Teufel. Und die Mensch ist, und die Menschheit, die Welt ist heute in der Gewalt von Satan, dem Teufel. Satan ist der Gott dieser Welt, nicht Gott der Vater, nicht Jesus Christus. Mit anderen Worten, die Menschheit hat sich nicht Gott, dem Vater und Jesus Christus untergeordnet, sondern Satan, vielleicht ohne es zu wissen in vielerlei Hinsicht. Aber sie tun die Begierden ihres Vaters, Satans, des Teufels, der sie, man möchte sagen, entführt hat, Gott entführt hat. Und so sagen sie natürlich nichts von dem, was Gott uns lehrt. Und wir lesen auch in Johannes Kapitel 12, die Verse 49 bis 50. Johannes Kapitel 12 und Vers 49. Denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, der hat mir ein Gebot gegeben, was ich tun und reden soll. Und ich weiß, sein Gebot ist das ewige Leben. Darum, was ich rede, das rede ich so, wie es mir der Vater gesagt hat. Und schauen wir uns auch folgende Worte an. In Johannes Kapitel 15 und in Vers 15. Ich nenne euch hinfort nicht Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Er war der Sprecher, der den Willen Gottes des Vaters weitergab, offenbarte, manifestierte. Schauen wir uns auch Johannes Kapitel 7 an, die Verse 16 bis 17. Johannes Kapitel 7 und Vers 16. Jesus antwortete ihnen und sprach: Meine Lehre ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Wenn jemand dessen Willen tun will, wird er inne werden, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Auch eine wichtige Stelle hier. In anderen Worten, manchmal fragt man sich, ja, ist denn das, was uns zum Beispiel die Kirche des ewigen Gottes lehrt, auch so richtig? Wie kann ich das wissen? Hier ist die Antwort. Tun Sie das, was Gott Ihnen in seinem Wort sagt und was Ihnen heute die Kirche Gottes, die Kirche des ewigen Gottes sagt. Halten Sie die Gebote Gottes und Sie werden erkennen, Sie werden sehen, Sie werden verstehen, dass es in der Tat die Worte Gottes sind, die Sie befolgen. Das wird ganz automatisch in Ihrem Leben geschehen. Nun, man könnte argumentieren und sagen, ja, das war aber damals. Das war damals, als Christus auf diese Erde geschickt worden war. Natürlich, da war er ein Mensch und er musste von daher die Worte dann sagen, die ihm Gott der Vater gesagt hatte. Aber das gilt ja heute nicht mehr. Das gilt seit der Auferstehung, seit der Verherrlichung Jesu Christi nicht mehr. Jetzt ist das ja ganz anders. Jetzt sagt ja Christus keineswegs nur die Worte des Vaters. Ist das richtig? Schauen wir uns einmal eine Stelle an in Offenbarung, die sich auf einen Zeitpunkt bezieht nach der Auferstehung, nach der Verherrlichung Jesu Christi, der wieder zu einem verherrlichten Gottwesen wurde, das er gewesen war, als er, bevor er Mensch wurde. In Offenbarung Kapitel 1, die Verse 1 bis 2. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Und er hat sie, es heißt hier, gedeutet, besser, wie die Schlachterbibel es sagt, bekannt gemacht, oder die Lutherbibel 2009, mitgeteilt und gesandt durch seinen Engel zu seinem Knecht Johannes, der bezeugt hat das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus, oder besser das Zeugnis Jesu Christi, alles, was er gesehen hat. Aber wer hat diese Offenbarung, dieses gesamte Buch der Offenbarung weitergegeben? Es war Gott der Vater, der diese Offenbarung an Christus weitergab, und Christus hat sie dann durch einen Engel an Johannes weitergegeben. Schauen Sie, bevor Christus auf diese Erde kam, wurde er ja bereits von Gott im Himmel, von Gott im Vater, darüber belehrt, was er sagen sollte, was er tun sollte. Und das Gleiche ist heute der Fall. Christus erfährt von Gott dem Vater, was er sagen soll, was er weitergeben soll, und er tut es dann auch. Weil eine, wie wir noch sehen werden, eine totale Harmonie besteht zwischen Gott dem Vater und Jesus Christus. In Johannes Kapitel 10 lesen wir die Verse 17 bis 18. Johannes Kapitel 10, die Verse 17 bis 18. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, auf das ich es wieder empfange. Niemand nimmt es von mir, sondern ich selber lasse es. Er war total mit dem Plan Gottes einverstanden, offensichtlich. Ich habe Macht oder besser Autorität oder besser die Befugnis, es zu lassen, und habe Macht, die Befugnis, die Erlaubnis von Gott dem Vater, es wieder zu empfangen. Dieses Gebot habe ich empfangen von meinem Vater. Ein Gebot wird hier ausgesprochen. Es war ein Gebot des Vaters an Christus, dass natürlich Christus in absoluter Weise total damit einverstanden war. Aber es war gleichwohl ein Gebot, mit anderen Worten, der Vater stellt die höchste Autorität innerhalb der Gottfamilie dar. Und so lesen wir auch, dass es der Vater ist, der bestimmt und entscheidet, wann Jesus Christus zurückkommen würde auf diese Erde. Es gibt kaum eine Prophezeiung, die mehr und mehr davon spricht, dass Christus zurückkommen wird auf diese Erde, um auf dieser Erde zu herrschen, vom Thron Davids aus in Jerusalem. Wenn man das nicht glaubt und man behauptet, ein Christ zu sein, hat man große Probleme. Aber es ist der Vater, der bestimmt, wann Christus zurückkommen wird. In Matthäus Kapitel 24 lesen wir Vers 36. Matthäus 24 und Vers 36. Von dem Tage aber und von der Stunde, das geht hier um die Wiederkunft Christi, weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Warum ist das so? Nun schauen wir uns einmal Apostelgeschichte 1 an, die Verse 6 und 7. Denn hier wird bestätigt wiederum von Christus, was er zuvor gesagt hatte. Apostelgeschichte 1, die Verse 6 und 7. Die nun zusammengekommen waren, die fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? Und er sprach zu ihnen, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Lutherbibel 2009 sagt, in seiner Autorität bestimmt hat. Die Elberfelder Bibel schreibt, in seiner Vollmacht bestimmt hat. Und bestimmt hat, muss nicht unbedingt bedeuten hier, dass es bereits schon feststeht. Er hat dies in seiner Autorität, unter seiner Autorität gegeben, sozusagen. Es ist Teil seiner Autorität, zu bestimmen, wann der Zeitpunkt gekommen ist. Man kann auch sagen, der Vater hat es seiner eigenen Autorität unterstellt oder vorbehalten. Auch hier zeigt sich klar und deutlich die Oberherrschaft sozusagen des Vaters. Selbst der Sohn, selbst Jesus Christus, weiß nicht, wann der Zeitpunkt gekommen ist. Vielleicht weiß es sogar der Vater selbst noch nicht, weil es von gewissen Situationen und Bedingungen abhängig ist, wann der Zeitpunkt erreicht ist. Aber es ist gleichwohl der Vater, der diese Entscheidung treffen wird. Nicht der Sohn, nicht die Engel, schon gar nicht wir. Wenn wir meinen, wir könnten durch Spekulation herausfinden, was der Zeitpunkt der Wiederkunft Christi ist, was für ein Irrsinn, wenn man diese Stellen sich hier betrachtet. Eine absolute Zeitvergeudung und eine Anmaßung. Eine Anmaßung. Wenn Gott sagt, durch Jesus Christus, ihr alle wisst es nicht, niemand weiß es, ich bin derjenige, der die Entscheidung trifft, dann meinen wir wissen es doch. Man sollte sehr vorsichtig sein, wenn man solche Aussagen trifft. Und es ist auch der Vater, der uns das Reich gibt. Schauen wir uns dies in Lukas Kapitel 12 an. Lukas Kapitel 12. Und Vers 32. Lukas 12 und Vers 32. Fürchte euch nicht, du kleine Herde, sagt Christus, nicht du Massenorganisation von Tausenden und Tausenden und Abertausenden und Millionen von Mitgliedern. Es ist keine kleine Herde. Nein, die Kirche Gottes war immer schon eine kleine Herde. Und er sagt zu uns, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Es ist der Vater, der uns das Reich gibt. Mit anderen Worten, das Reich ist ja, wie wir wissen, sowohl eine Bezeichnung für die Herrschaft Gottes auf dieser Erde, aber auch die Tatsache, dass es die Familie Gottes ist. Das Reich Gottes ist ja auch die Familie Gottes, in die wir hineingeboren werden können als Mitglieder dieser Gottfamilie, wenn wir uns bewähren. Und dann wird uns der Vater Mitgliedschaft im Reich Gottes geben und gleichzeitig auch uns die Herrschaft über die Erde unter Jesus Christus und natürlich Gott dem Vater anvertrauen, sodass wir unter Christus herrschen können. Zunächst einmal im Millennium für 1000 Jahre, dann im großen weißen Throngericht in der zweiten Auferstehung Und es heißt sogar, sie werden herrschen für immer und ewig. Das ist unser Potenzial, wenn wir uns bewähren. Wie irrsinnig ist auch das, dass man diese Bewährung von sich abwirft, weil man etwas Besseres in der Welt zu finden hofft. Und nicht nur gibt uns Gott der Vater das Reich Gottes, es ist nicht nur sein Wohlgefallen, uns das Reich Gottes zu geben, anzuvertrauen, uns Mitglieder seines Reiches zu machen, er bestimmt auch, welche Positionen wir im Reich Gottes haben werden. Und auch das ist etwas, wo man sehr vorsichtig sein muss, denn wenn die Bibel es nicht deutlich sagt, was für eine Position man im Reich Gottes haben wird, dann sollte man auch nicht meinen, man könnte durch Spekulation eine solche Aussage treffen. Schauen wir uns einmal Matthäus Kapitel 20 an. Matthäus Kapitel 20 und die Verse 20 bis 23. Matthäus 20 und Vers 20, kann man sich gut merken, nicht wahr? Matthäus 20 und Vers 20. Da trat zu ihm die Mutter der Söhne des Zebedäus. Das waren Jakobus und Johannes, die beiden Donnersöhne, wie sie auch genannt werden, mit ihren Söhnen. Die waren also alle dabei. Fiel vor ihm nieder und wollte ihn um etwas bitten. Und er sprach zu ihr, was willst du? Und sie sprach zu ihm, lass diese meine beiden Söhne sitzen in deinem Reich, einen zu deiner Rechten und den anderen zu deiner Linken. Und Jesus antwortete und sprach, ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Er sprach hier von seiner Verhaftung, von seiner Marterung und von seinem Tod. Und sie sprachen zu ihm, ja, wir können das, das können wir. Die alle sprachen das. Und er sprach zu ihnen, meinen Kelch werdet ihr zwar trinken, was auch andeuten könnte hier, dass auch Johannes den Märtyrertod sterben würde. Es gibt da große Diskussionen. Ist er der Einzige gewesen, der den Märtyrertod nicht erleiden musste? Aber hier scheint dies das anzudeuten, dass er es auch musste. Und er sagte, ja, meinen Kelch werdet ihr trinken, aber das Sitzen zu meiner Rechten und zur Linken zu geben, steht mir nicht zu, sagt Christus. Das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist, von meinem Vater. Auch hier sehen wir wieder klar und deutlich, es ist der Vater, der diese Entscheidungen trifft. Und natürlich dann Jesus Christus kundtut. Auch hier die Oberherrschaft des Vaters wird klar und deutlich angesprochen. Nun, ich betone dies immer und immer wieder, weil nämlich die falsche Lehre der sogenannten Dreieinigkeit behauptet, dass der Vater und der Sohn und der Heilige Geist, den sie auch vielfach als Person dann bezeichnen, dass die alle gleich seien in Autorität. Alle haben die gleiche Autorität. Das ist absolut nicht der Fall. Der Heilige Geist ist ohnehin keine Person, wie wir noch sehen werden, wenn wir es nicht bereits schon wussten. Aber auch die Situation zwischen dem Vater und dem Sohn ist keine, dass die gleiche Autorität besteht zwischen beiden. Alle diese Stellen, die wir bisher gelesen haben und die wir noch lesen werden, machen das überdeutlich. Und so schauen wir uns eine weitere Aussage der Bibel an. Es war das Opfer Jesu Christi, das die Menschen erkauft hat. Aber für wen? Für den Vater. Schauen Sie, die Kirche Gottes ist ein geistlicher Organismus. Es ist der geistliche Körper oder der geistliche Leib Jesu Christi, wie es heißt. Und gleichwohl ist es letztendlich der geistliche Leib von Gott, dem Vater, dem Höchsten in der Gottheit. Und deswegen nennen wir uns ja auch die Kirche des ewigen Gottes. Wir nennen uns ja nicht die Kirche Jesu Christi. Es ist die Kirche des ewigen Gottes. Und die Bibel zeigt auch überdeutlich in vielen Stellen, dass der richtige Name für die Kirche immer Kirche Gottes mit beinhalten muss. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel von Kirchen hören, Organisationen hören, die diesen Namen gar nicht haben, dann ist das schon ein rotes Tuch oder sollte es zumindest eines sein. Es ist der Vater, der seine Kinder, Sie und mich, zu Christus gibt als den Verwalter, könnte man sagen. Jemand, der administrativ tätig ist. Hebräer Kapitel 2. Hebräer Kapitel 2 und Vers 13. Und hier ist eine Aussage, die Christus getroffen hat. Und wiederum sagt er, ich will mein Vertrauen auf ihn setzen, Gott den Vater, Und wiederum, siehe da, ich und die Kinder, die mir Gott gegeben hat. Es war nach wie vor Gott der Vater, der die Kinder, die Geschwister, die Brüder und Schwestern von Christus ihm gab. Wir lesen dies auch in Johannes Kapitel 6 und in Vers 37. Johannes Kapitel 6 und Vers 37. Alles, was mir der Vater gibt, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Aber es ist zunächst einmal der Vater, der uns ziehen muss. Und keiner kann zu Christus kommen, es sei denn, der Vater zieht ihn. Wie wir das ja auch wissen sollten. Johannes 17, Vers 6. Johannes 17 und Vers 6. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein. Achten Sie darauf, sie waren dein. Und du hast sie mir gegeben. Und sie haben dein Wort bewahrt. Und so muss es bei uns sein. Wir müssen erkennen, dass es Gott, der Vater, ist, der uns gezogen hat aus dieser Welt heraus, uns zu Christus geführt hat. Und dass Christus uns die Worte des Vaters sagt, und wir müssen diese Worte halten. Und wie ich sagte, wir können nicht zu Christus kommen, es sei denn, der Vater zieht uns. Wir sollten diese Stelle wissen, aber ich möchte sie doch noch einmal vorlesen, in diesem Zusammenhang, weil es alles sehr deutlich gemacht wird. Johannes Kapitel 6. Johannes Kapitel 6. Und lesen wir Vers 44. Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat. Das sollten sich Christen, einmal die sich Christen nennen, hinter die Ohren schreiben. Man kann gar nicht zu Christus kommen, es sei denn, der Vater zieht uns. Die meisten verstehen das in keinster Weise. Es ist aber auch richtig, dass niemand zum Vater kommen kann, es sei denn, durch Christus. Das werden wir natürlich noch im Detail besprechen. Aber in Johannes Kapitel 14 und in Vers 6. Jesus spricht zu ihm. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wir müssen alle letztendlich zu Gott, dem Vater, kommen. Wir müssen alle letztendlich durch Jesus Christus zum Vater kommen. Was das heißt, ist, entgegen falsche Ideen, die heute so herumschwirren. Und wir hatten ja auch bereits schon festgestellt, dass wir zu Gott, dem Vater, kommen müssen. Man kann es nur durch Christus tun. Man kann nicht auf andere Weise als durch Christus zum Vater gelangen. Alle diese Religionen, die Alternativen geben wollen, alle diese Lebenswege, stehe nicht im Einklang mit dem, was die Bibel sagt, dass wir auf diese Weise zu Gott dem Vater kommen könnten. Wenn Sie glauben wollen, was uns die Bibel hier klar und deutlich sagt. Warum ist das so? Wiederum eine sattsam bekannte Stelle, würde ich sagen, die vielleicht auch der Papst sich einmal hinter die Ohren schreiben müsste, weil der die absolut verleugnet, weil er gesagt hat letztens, ja, es ist jetzt egal, man muss nicht durch Christus zum Vater kommen. Es gibt andere Wege. Apostelgeschichte 4 und Vers 12. In keinem anderen ist das Heil. Und ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, es geht nicht nur um Christen, den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Das heißt, kein Mohammed, kein Buddha, kein Gott der Hindus und welche Religion man immer nennen will, kann uns diesen Weg zu Gott, dem Vater, geben. Und jetzt lesen wir Folgendes. In Offenbarung, Kapitel 5, die Verse 9 und 10. Offenbarung, Kapitel 5, die Verse 9 und 10. Hier sind Engelwesen, die Folgendes singen. Sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig zu nehmen, das Buch und aufzutun, seine Siegel, denn du bist geschlachtet, sie reden hier Christus an, und hast mit deinem Namen Menschen für Gott erkauft. Aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen und hast sie zu unserem Gott, oder hast sie unserem Gott zu einem Königreich und zu Priestern gemacht, und sie werden herrschen im Himmel. Nein, das ist nicht, was die Bibel sagt. Auch hier, die falsche Lehre, die so verbreitet wird heute, an die die meisten sogenannten Christen glauben. Wir kommen in den Himmel, wenn wir sterben. Nein, sie werden herrschen auf Erden, heißt es hier deutlich, klar und deutlich. Aber Christus hat uns erkauft durch sein Blut, durch sein vergossenes Blut, durch sein Opfer, für Gott den Vater. Weil Gott der Vater ist der Höchste innerhalb der Gottfamilie. Alles geschah dem Willen Gottes des Vaters gemäß. Schauen wir uns Offenbarung Kapitel 1 an, die Verse 5 bis 6. Offenbarung 1 und Vers 5. Das ist die Botschaft, heißt es hier, von Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten und Fürst der Könige auf Erden, ihm, der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut und hat uns zu einem Königreich gemacht, zu Priestern, vor Gott und seinem Vater. Besser, er hat uns gemacht zu Priestern und Königen, seinem Gott und Vater. Wie es zum Beispiel die Elberfelder Bibel bringt, wie es zum Beispiel die Schlachter Bibel bringt. Auch hier, er hat uns erlöst, er hat uns mit seinem Blut erlöst, er hat uns zu Königen und Priestern gemacht, seinem Gott und Vater. Auch hier wiederum die weitere Betonung, dass der Vater der Gott von Jesus Christus ist. Und er hat uns ihm erkauft, sozusagen. Lesen wir 2. Korinther Kapitel 6. 2. Korinther Kapitel 6, die Verse 16 bis 18. Was hat der Tempel Gottes? Das sind wir. Die Bibel spricht von dem Leib Christi als dem Tempel Gottes. Die Bibel spricht aber auch davon, und da kommt wiederum die große Konfusion daher, dass es einen buchstäblichen Tempel noch geben wird, der erbaut werden wird in Jerusalem vor der Wiederkunft Christi. Das ist der Tempel, in den sich der Mann der Sünde setzen wird und von sich vorgeben wird, Gott zu sein. Wie auch Satan Gott sein wollte. Er wollte ja Gott den Vater aus dem Himmel herausstürzen, sodass er die Herrschaft über das Universum übernehmen könnte. Und dass er das nicht konnte, hat er jetzt sich einen Mann erwählt, diesen Menschen der Sünde, diesen falschen Propheten, der sich dann in den buchstäblichen Tempel Gottes setzen wird und von sich vorgeben wird, Gott zu sein. Also zweimal kann man den Tempel Gottes hier auf verschiedene Weise deuten. Aber hier geht es natürlich klar und deutlich um die Kirche. Und so heißt es hier, was hat der Tempel Gottes gemein mit den Götzen? Wir aber sind der Tempel des lebendigen Gottes. Es geht um Gott, den Vater. Wie denn Gott sprach, ich will unter ihnen wohnen, und wandeln und will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Und darum geht weg von ihnen, sondert euch ab, kommt heraus aus Babylon, sodass ihr keinerlei Anteil haben müsst an ihren Sünden und an ihren Plagen. Sondert euch ab, lebt nicht so, wie die Welt lebt. Egal, wer die Welt darstellen mag, egal, ob es sich jetzt um Freunde handeln mag, ob es sich um Eltern oder Geschwister oder auch Kinder handeln mag, ob es sich sogar um den Ehepartner handeln mag. Wenn sie einen dazu verführen wollen, etwas zu tun, was Gott verbietet, dann darf man es nicht tun. Wenn sie einen dazu verführen wollen, nicht etwas zu tun, was Gott gebietet, dann darf man das ebenfalls nicht tun. Man soll sich auf diese Weise geistlich absondern. Es geht nicht unbedingt jetzt um physische Absonderung, obwohl auch das manchmal sogar dann notwendig sein würde, je nachdem, wie die Situation aussieht. Aber man soll sich absondern von den falschen Ideen, den falschen Gedanken dieses babylonischen Systems, das die ganze Welt beherrscht, unter Satan dem Teufel. Und so sagt Gott der Vater hier, geht weg, sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Habt nicht Teil an Weihnachtsfeiern, habt nicht Teil an Osterfeiern, habt nicht Teil an diesen falschen Ideen, Halloween, das gerade jetzt vorbei ist, dieses scheußliche, abscheuliche Fest, zu Ehren von Satan dem Teufel. Habt damit nichts zu tun. rührt nichts Unreines an. So will ich euch annehmen und euer Vater sein. Und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, spricht der allmächtige Herr. Wir sollen die Söhne und Töchter von Gott, dem Vater, sein. Zunächst einmal gezeugte Söhne und Töchter, wenn wir den Heiligen Geist erlangen. Und dann wiedergeborene Söhne und Töchter im Reich Gottes, wenn wir Eintritt erlangen werden, als Geistwesen, als verwandelte Gottwesen in die Familie Gottes. Auch hier klar und deutlich wird diese Aussage getroffen, dass wir die Söhne und die Töchter von Gott, dem Vater, sein sollen. Es würde ja auch gar keinen Sinn ergeben, wenn es heißen würde, wir sollen die Söhne und Töchter von unserem ältesten Bruder Jesus Christus sein. Aber jetzt kommen wir auf eine sehr wichtige Tatsache zu sprechen. Denn wie ich zu Anfang sagte, vielfach überbewertet man die Rolle Jesu Christi und man unterbewertet die Rolle des Vaters. Und das ist in beiden Fällen verkehrt. Man darf aber auch die Rolle von Jesus Christus nicht unterbewerten. Und deswegen möchte ich jetzt darauf zu sprechen kommen, dass Jesus Christus unser Mittler ist. Und wie wir sehen werden, der einzige Mittler zwischen Gott und Mensch. Wir lesen diesen 1. Timotheus, Kapitel 2. 1. Timotheus, Kapitel 2 und Vers 5. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und dem Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus. Auch interessant ist hier, so als Randbemerkung, wenn die Bibel von Jesus Christus spricht und wenn die Bibel von Christus Jesus spricht. Das ist auch nicht zufällig. Sie können sich vielleicht überlegen, warum das der Fall ist. Aber der Punkt ist der: Es gibt nur einen Mittler zwischen Gott und uns. Und dieser eine Mittler ist kein anderer als Jesus Christus. Das zeigt mancherlei auf. Es zeigt zunächst einmal auf, dass Gott, der Vater, natürlich dann der Höchste in der Gottfamilie sein muss, mit dem höchsten Rang, der höchsten Autorität, der von Jesus Christus angesprochen wird sozusagen, und zwar für uns, um unseren Fall, unseren Sachverhalt darzulegen. Es bedeutet aber auch, dass alle diejenigen, in vielen Fällen die meisten Katholiken zumindest, die sich an andere Mittler wenden, wie zum Beispiel an die sogenannte Jungfrau Maria, die tot im Grabe liegt, oder an die Heiligen, die angeblich im Himmel sein sollen, aber es auch nicht sind, sondern auch tot im Grabe liegen, die können einem nicht helfen. Die würden auch gar nicht von Gott akzeptiert werden als Mittler, weil Gott sagt, es gibt nur einen Mittler zwischen mir und euch, und das ist Jesus Christus. Nur allein auf den werde ich hören. In diesem Sinne, schauen Sie. Er kann natürlich nicht auf die Jungfrau Maria hören, Anführungszeichen, denn sie ist ja keineswegs eine Jungfrau geblieben. Sie war eine Jungfrau, als sie Christus empfing, aber sie hat nachher weitere Söhne und Töchter gehabt. Aber sie liegt tot im Grab. Nicht irgendwo im Himmel, sie ist keine Himmelskönigin, die im Himmel da regieren würde. Alles Blödsinn. Davon sagt die Bibel in keinster Weise etwas. Es widerspricht total dem, was die Bibel lehrt. Ein Mittler zwischen Gott und dem Menschen. Der Mensch Jesus Christus. Aber dies zeigt auch, dass wir diesen Mittler brauchen. Wir benötigen ihn. Wir können nicht, wie wir ja bereits auch vorher schon gelesen haben, wir kommen gar nicht zum Vater hin oder vielmehr zu Christus hin, ist er denn, der Vater zieht uns. Und das gilt auch heute noch. Wir brauchen Jesus Christus, um ein Gott wohlgefälliges Leben führen zu können. Und so ist jetzt die Frage die folgende. Inwieweit ist Christus unser Mittler? Nun schauen wir uns einmal Johannes Kapitel 16 an. Johannes Kapitel 16, die Verse 23 und 24. Und an jenem Tage werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, so wird er es euch geben. Bisher habt ihr um nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr empfangen, auf dass eure Freude vollkommen sei. Also hier sagt er uns klar und deutlich, dass wenn wir zum Vater beten, aber es im Namen Jesu Christi tun, dann wird uns der Vater unsere Bitten erfüllen, wenn sie im Einklang mit dem Willen Gottes sind, natürlich. Aber schauen wir uns jetzt einmal Johannes Kapitel 14 an, die Verse 13 bis 14. Johannes 14 und die Verse 13 und 14. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, auf dass der Vater verherrlicht werde im Sohn. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Nun, das Wort mich hier, was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das findet sich in vielen Stellen nicht, aber in vielen anderen Übersetzungen. Aber es geht mir jetzt darum, dass hier Christus sagt, wenn wir ein Gebet sprechen, er wird es tun. Zuvor hatten wir gesehen, es wird der Vater tun, wenn wir ein Gebet sprechen im Namen Jesu Christi. Was dies bedeutet, wenn wir beide Stellen zusammennehmen, ist, dass wenn wir den Vater um etwas bitten, wenn wir im Gebet etwas bitten, im Namen Jesu Christi, dann wird der Vater es Christus geben und Christus wird es dann an uns weiterleiten. Um es noch einmal zu sagen, wenn wir zum Vater im Namen Jesu Christi beten, dann bedeutet dies, dass Jesus Christus eine Rolle spielt im Hinblick auf die Beantwortung des Gebetes. Aber noch mehr ist hier beinhaltet. Es bedeutet nämlich auch, dass wir die Rolle von Jesus Christus und die Funktion akzeptieren, während wir beten. Mit anderen Worten, wir erwarten, dass Christus etwas tut für uns, wenn wir beten. Während wir beten. Im Zeitpunkt unseres Gebets. Mit anderen Worten, wenn wir zu Gott, dem Vater, beten, dann beten wir durch Jesus Christus. Erwarten, dass Christus uns dabei hilft, dass er das unterstützt, mit dem einverstanden ist, was wir beten, uns in dieser Weise vor Gott vertritt, mit Antworten etwas tut, während wir beten. Wir beten da nicht nur, wenn wir den Namen Jesu Christi gebrauchen, mit der Autorität Jesu Christi, sondern wir beten, richtig verstanden, durch Jesus Christus. Ich weiß, das ist vielleicht verblüffend für einige oder überraschend, wenn Sie so etwas noch nicht gehört haben, aber wenn wir zu Gott, dem Vater, im Namen Jesu Christi beten, dann sagen wir im Effekt zu Christus, bitte hilf uns, unseren Fall vor dem Vater vorzutragen. Es ist so, als ob wir zu Christus beten würden, dass er den Vater für uns anspricht. Deswegen, einige sagen, ja, sollten wir da nicht immer zu Christus beten, das ist gar nicht notwendig. Schauen Sie, wir sollen zum Vater beten, aber wir tun es im Namen Jesu Christi, denn er ist unser Mittler, derjenige, der für uns eintritt, unser Anwalt, könnte man sogar sagen, unser Advokat. Denn Christus lebt in uns, wenn wir wahre Christen sind. Und wenn wir im Namen Jesu Christi beten, dann ist es in der Tat sogar Jesus Christus, der uns die Gesinnung gibt, den Verstand gibt, das Verständnis gibt, die richtigen Dinge zu sagen. Und er ist es, der dann diese Dinge zu Gott dem Vater weitergibt, mit ihm kommuniziert, auch das, was wir hätten vielleicht sagen wollen, aber nicht irgendwo so die richtige Ausdrucksweise fanden, die richtige Art und Weise fanden, es auszudrücken. Mit anderen Worten, Christus erklärt dann dem Vater, was wir eigentlich sagen wollten. Nun, wie müssen wir dann die Stelle in Johannes 16 verstehen, die wir gerade gelesen haben, wo es heißt, ich sage nicht, dass ich euch beim Vater vertreten oder dass ich nicht für euch zum Vater bitten werde, denn der Vater liebt euch. Lesen wir die Stelle noch einmal, um nicht irgendwas, was hier nicht ganz akkurat ist, zu sagen. In Johannes Kapitel 16, die Verse 26 bis 27, da heißt es hier in Vers 26, und ich sage nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde, denn er selbst, der Vater, hat euch lieb. Widerspricht das nicht dem, was ich gerade jetzt erklärt habe, denn es widerspricht dem keineswegs. Und einige Kommentare haben das auch so verstanden, wie zum Beispiel der Kommentar von Jameson, Fawcett und Brown sagt, Christus spricht nicht zum Vater, weil der Vater uns nicht lieben würde. Mit anderen Worten, er spricht nicht zum Vater, um die Liebe des Vaters für uns zu erwecken. Das ist nicht der Fall. Es ist nicht so, dass der Vater nicht von sich aus akzeptieren würde, was wir sagen oder dies beantworten würde. Es geht darum, es ist nicht der Grund, warum Christus als Mittler auftritt vor dem Vater, um die Liebe des Vaters aufzuwecken, zu erwecken, zu entstehen zu lassen. Aber es ist schon ein Grund, wiederum zu betonen, Vater, dies sind Menschen aus Fleisch und Blut. Und ich war auch ein Mensch aus Fleisch und Blut. Und ich weiß, was es bedeutet, ein Mensch aus Fleisch und Blut zu sein. Ich habe das alles erlebt. Ich weiß, wie die Versuchungen kommen. Ich weiß, wie Satan da ist, uns zu versuchen. Ich weiß, wie die eigenen Begierden unserer menschlichen Natur uns dazu bewegen, zu sündigen. Nun, Christus hat alles dies überwunden mit der Hilfe Gottes des Vaters in ihm, natürlich durch den Heiligen Geist, auf den wir noch zu sprechen kommen werden. Er hat nie gesündigt. Aber es war keine absolute Bahnfahrt ohne irgendwelche Probleme hier. Christus musste beten, manchmal sogar die ganze Nacht hindurch. Denken Sie an das Gebet, das er sprach, die Gebete, die er sprach, dreimal eine Stunde lang im Garten Gethsemane. Er rang, der Schweiß kam wie Blut aus ihm heraus, weil er so stark gebetet hat. Und Gott sandte sogar dann einen Engel, um ihn zu kräftigen. Es war keine Garantie, dass er nicht sündigen könnte. Aber er hat die Sünde überwunden, aber er weiß, wie es ist. Er weiß, was es bedeutet, die Sünde im Fleisch zu überwinden und sündenlos zu sein und sündenlos zu bleiben. Christus war also nicht jemand, der die Liebe des Vaters anzweifelte. Er sagte, es ist nicht so, dass der Vater euch nicht liebt. Er liebt euch, weil ihr mich geliebt habt. Aber Christus ist unser Heiland, unser Mittler, derjenige, der für uns eintritt, derjenige, der Mensch gewesen war, der weiß, wie es ist, ein Mensch zu sein, der in allen Dingen, wie es heißt, versucht wurde, so wie wir, aber ohne Sünde blieb. Mit anderen Worten, wenn wir zum Vater durch den lebenden Jesus Christus in uns sprechen, dann ist es so, dass es Christus ist, der uns inspiriert zunächst einmal, was wir sagen sollen, was wir sagen können. Es heißt zum Beispiel auch, dass Christus sagte uns, dass wenn wir vor Magistrate und andere geführt werden, um uns zu verantworten, er sagt, sorgt euch nicht, was ihr sagen sollt, sondern es ist der Vater, bin ich, der euch motivieren wird, inspirieren wird, zu sagen, was ihr sagen sollt. Sie können das nachher in Lukas 21, die Verse 14 bis 15 durchlesen, auch in Lukas 12, die Verse 11 bis 12. Aber ich möchte jetzt auf 2. Korinther eingehen, Kapitel 13 und Vers 3. 2. Korinther 13 und Vers 3. Ihr verlangt ja einen Beweis dafür, dass Christus in mir redet, sagt Paulus, der euch gegenüber nicht schwach ist, sondern ist mächtig unter euch. Dass Christus in mir zu euch redet. Das ist genau das, worum es hier geht. Wenn wir zu Gott dem Vater beten, dann betet Christus in uns zu Gott dem Vater. Er hilft uns. Und wie Christus in Paulus lebte, so lebt Christus auch heute in uns. Und so war Christus derjenige, der durch und für Paulus sprach letztendlich. Wenn wir also zu Gott dem Vater beten, im Namen Jesu Christi, dann tun wir es durch Christus. Wir in dieser Weise jetzt, richtig verstanden, fragen und bitten Christus, uns bei dem Vater zu vertreten. Schauen wir uns Hebräer Kapitel 7 an und Vers 25. Hebräer Kapitel 7 und Vers 25. Daher kann er auch für immer selig machen, die durch ihn zu Gott kommen. Denn er lebt für immer und bittet für sie. Und zwar auch während wir beten. während wir unser Gebet an Gott den Vater richten. Auch in Hebräer Kapitel 9 und Vers 24. Denn Christus ist nicht eingegangen in das Heiligtum, das mit Händen gemacht und ein Abbild des wahren Heiligtums ist, sondern in den Himmel selbst, um jetzt zu erscheinen vor dem Angesicht Gottes für uns. Er erscheint für uns, vor Gott dem Vater, um für uns einzutreten, um für uns unseren Fall zu präsentieren. Und das bringt mich jetzt zu der Rolle von Jesus Christus als Mittler im Hinblick auf die Gabe des Heiligen Geistes. In Johannes Kapitel 14, die Verse 16 bis 17, da verspricht Christus seinen Jüngern Folgendes. Johannes 14, die Verse 16 bis 17. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Es ist viel über diese Stelle zu sagen, was den Heiligen Geist angeht. Wer ist dieser Tröster, andere übersetzen Helfer oder auch der Advokat, der für uns eintritt? Einige sagen, es ist die Person des Heiligen Geistes. Nun, das ist es sicherlich nicht, weil der Heilige Geist keine Person ist. Es kann also nicht um die Person des Heiligen Geistes gehen. Es ist klar, um wen es hier geht, wenn wir den nächsten Vers, Vers 18, lesen. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Er hatte gerade gesagt, dieser Tröster, der wird in euch sein. Er war bei euch, er wird in euch sein. Und jetzt sagt Christus, ich komme zu euch. Schauen Sie, es ist Christus. Der Tröster, der Advokat, der Helfer, der Mittler, der in den Jüngern leben wird durch den Heiligen Geist, der von ihm ausströmt. Und er ist es, nicht die in Anführungszeichen Person des Heiligen Geistes, der für uns als unser Mittler eintritt. Wir lesen das auch in Römer Kapitel 8. Und Vers 26. Römer Kapitel 8 und Vers 26. Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt, sondern der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Über wen spricht Paulus hier? Einige sagen, ja, es ist die Person des Heiligen Geistes. Keineswegs. Keineswegs. Lesen wir weiter. In Römer Kapitel 8, die Verse 33 und 34. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht oder der uns rechtfertigt. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist. Ja, mehr noch, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Wer tritt für uns ein bei Gott dem Vater, der zur Rechten Gottes sitzt? Nicht die Person des Heiligen Geistes, sondern es ist Jesus Christus selbst, der für uns eintritt. Schauen wir uns einmal an, wie Christus identifiziert wird, wie er erklärt wird in der Bibel. Zunächst einmal in 1. Korinther Kapitel 15 und in Vers 45. 1. Korinther 15. Und Vers 45. Wie geschrieben steht, der erste Mensch, Adam, der wurde zu einem lebendigen Wesen, richtig übersetzt zu einer lebendigen Seele, wie es auch im Urtext steht. Schauen Sie, der Adam, als er geschaffen wurde, war zunächst einmal tot. Eine tote Seele. Und dann hat Gott ihm den Atem des Lebens eingeblasen und dann wurde er zu einer lebendigen Seele. Was also auch beweist, dass die Seele keineswegs unsterblich ist, denn als Adam dann starb, war er wieder eine tote Seele. Das Wort Seele wird auch für Tiere angewendet, sogar für tote Tiere. Es wird für Leichname angewendet. Auch das ist eine falsche Idee des sogenannten traditionellen Christentums, die davon ausgeht, dass wir eine unsterbliche Seele haben und dass wir nach dem Tode weiterleben und entweder in den Himmel gehen, in die Hölle, ins Fegefeuer, wo auch immer. Nein, wenn wir tot sind, dann sind wir im Grab, tot im Grab, ohne Bewusstsein und warten auf die Auferstehung von den Toten. Sie haben keine unsterbliche Seele. Der erste Mensch wurde zu einer lebendigen Seele, zuvor war er eine tote Seele. Aber hier, der letzte Adam wurde zum Geist, der lebendig macht. Als Jesus Christus, der letzte Adam, auferweckt wurde, war er wieder das Geistwesen, das Gottwesen, das er gewesen war, bevor er Mensch wurde. Ein Gottwesen, das lebendig macht, das andere lebendig macht. Auch darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Es geht hier um Jesus Christus. Er ist dieses Geistwesen, über den wir hier gelesen haben. Er ist der Geist, der für uns eintritt, vor Gott dem Vater. Schauen wir uns auch eine weitere Stelle an. In 2. Korinther Kapitel 3, angefangen Vers 14. 2. Korinther Kapitel 3 und in Vers 14. Aber ihr Sinn wurde verstockt. Es geht hier um die alten Israeliten im Alten Testament. Aber er sagt auch, bis auf den heutigen Tag bleibt diese Decke über dem alten Bund. Denn daraus, wenn daraus gelesen wird, sie wird nicht aufgedeckt, weil sie in Christus abgetan wird. Nur alleine Christus kann uns die Bedeutung der Stellen des Alten Testamentes und des Neuen Testamentes erklären. Und er tut es aufgrund des Willens von Gott, dem Vater. Und so heißt es hier, und bis auf den heutigen Tag, wenn Mose gelesen wird, liegt die Decke auf ihrem Herzen. Wenn es aber umkehrt zu dem Herrn, so wird die Decke abgetan. Der Herr ist der Geist. Es geht hier um Christus. Die Decke wird hier nur abgetan in Christus, wie wir gelesen haben. Der Herr ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber spiegeln mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider und wir werden verwandelt in sein Bild. Wir werden Christus gleich sein, wir werden ihn sehen, wie er ist, wie es heißt. Wir werden verwandelt werden in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen, von dem Herrn, der Geist ist. Hier wird es deutlich, ganz deutlich, wer der Geist ist, der für uns eintritt, der in uns lebt. 1. Johannes Kapitel 2 und Vers 1. 1. Johannes Kapitel 2 und Vers 1. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Wer ist der Fürsprecher? Wer ist der Helfer? Wer ist der Tröster? Nicht die Person des Heiligen Geistes, es ist Jesus Christus, der für uns eintritt. Wir müssen zunächst einmal begreifen, dass es der Vater ist, der uns den Heiligen Geist sendet. In Lukas Kapitel 11 und Vers 13. Lukas Kapitel 11 und Vers 13. Und wie ich zeigen werde, wenn wir jetzt gerade gelesen haben, dass es Christus ist, der Geist, der für uns eintritt, dann tut er es durch den von ihm ausströmenden Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist keine Person. Der Heilige Geist ist die Kraft, ist die Gesinnung von Christus, aber auch von Gott, dem Vater. Wir lesen in Lukas 11 und Vers 13. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, im Vergleich zu Gott, aber es geht natürlich auch hier in diesem Zusammenhang um die Menschen der Welt, wenn ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, Wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten? Wir müssen kontinuierlich Gott, den Vater, um die Gabe des Heiligen Geistes bitten. Nicht nur einmal zum Zeitpunkt der Taufe, sondern kontinuierlich, weil Gottes Geist kontinuierlich in uns leben, durch uns wirken muss. Wir lesen auch in Galater Kapitel 4 und in Vers 6. Galater Kapitel 4 und Vers 6. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, aber lieber Vater. Gott hat den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt. Auch in Johannes Kapitel 14, Vers 26 wird deutlich, dass es der Vater ist, der uns den Heiligen Geist gibt. Johannes Kapitel 14, Vers 26. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen. Der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das ist jetzt sehr wichtig, nicht zu vergessen. Der Vater sendet den Heiligen Geist im Namen Jesu Christi. Deswegen hatte ich eben die Zeit mir genommen, zu erklären, was es bedeutet, im Namen Jesu Christi auch zu beten. In meinem Namen bedeutet hier, dass es der Vater durch Jesus Christus tun wird. Wir hatten gelesen, dass der Vater alles erschaffen hat durch Jesus Christus. Jesus Christus war das Organ, durch den es verwirklicht wurde. Und so sagt auch Johannes Kapitel 15 und in Vers 26, wenn aber der Tröster kommen wird, den ich euch senden werde vom Vater, den Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugnis geben von mir. Es ist mit anderen Worten Jesus Christus, der durch den Heiligen Geist in uns uns erklärt, uns deutlich macht, wer Christus eigentlich war, dieses Verständnis gibt. Aber dieser Heilige Geist kommt zunächst einmal vom Vater. Es ist der Geist des Vaters und es ist der Geist von Jesus Christus. Und aufgrund des Willens des Vaters gibt uns Jesus Christus sowohl den Geist des Vaters als auch den Geist Jesu Christi. Apostelgeschichte 2 und Vers 33. Apostelgeschichte 2 und Vers 33. Aber die oberste Entscheidungsgewalt, wer den Heiligen Geist erhalten soll und wann, liegt beim Vater. Apostelgeschichte 2 und Vers 33. Da er nun durch die rechte Hand Gottes erhöht ist und empfangen hat den verheißenen Heiligen Geist vom Vater, hat er diesen ausgegossen, wie ihr seht und hört. Christus hat den Heiligen Geist in unsere Herzen gegeben, aber es ist der Vater, der es zunächst einmal bestimmt hat, und er tut es aber durch Jesus Christus. Schauen wir uns auch Titus Kapitel 3 an, die Verse 4 bis 6. Titus Kapitel 3, die Verse 4 bis 6. Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes unseres Heilandes, also schauen wir uns dies an, es ist Gott der Vater, der auch unser Heiland ist. Es ist ja Gott der Vater, der seinen eingeborenen Sohn gab, nicht damit die Welt verdammt würde, verurteilt würde, sondern damit die Welt durch ihn gerettet würde. Mit anderen Worten, es ist auch Gott der Vater, der unser Heiland ist. Und so heißt es hier auch. Als erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes unseres Heilandes, machte er uns selig, nicht um der Werke willen, die wir in Gerechtigkeit getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit, durch das Bad der Wiedergeburt oder besser der Neubildung und Erneuerung im Heiligen Geist, den er über uns reichlich ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Heiland. Also auch hier wiederum wird es deutlich. Gott, der Vater, hat uns den Heiligen Geist gegeben, durch Jesus Christus, das ausführende Organ, das auch in unseren Gebeten das ausführende Organ ist, der Mittler ist, der für uns bei Gott eintritt und dann das empfängt, was Gott ihm oder vielmehr uns geben will, aber er gibt es zunächst einmal Christus und Christus gibt es dann uns. So wie der Vater alle Dinge durch Jesus Christus geschaffen hat, so gibt er uns den Heiligen Geist durch Christus. Aber es ist in Effekt der Heilige Geist des Vaters und des Sohnes Jesu Christi, der in uns wohnt. Um es anders auszudrücken, es ist sowohl der Vater als auch Christus, die in uns durch den Heiligen Geist leben, der sowohl von dem Vater als auch von dem Sohn Jesus Christus ausgeht. Und so lesen wir in Johannes Kapitel 14 und Vers 23. Johannes 14 und Vers 23. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Jetzt machen diese Stellen, die wir eben gelesen haben, sehr viel mehr Sinn, wenn es heißt, der Geist wird in euch wohnen. Es ist der Geist des Vaters und Jesu Christi, der in uns wohnt, oder besser ausgedrückt, es ist der Vater und Jesus Christus, die in uns wohnen, durch den Heiligen Geist, der von beiden ausströmt. So ist das zu verstehen. Nicht, dass der Heilige Geist eine Person wäre, der sprechen würde, der wirken würde, in dem Sinne, dass er als Person tätig wäre. Nein, es ist nach wie vor der Vater und Jesus Christus. Aber sie wirken in uns und durch uns und mit uns durch die Gabe des Heiligen Geistes, des Geistes, der von dem Vater und von Jesus Christus ausströmt. Und Römer Kapitel 8, die Verse 9 bis 11, zeigt uns auch, dass es sowohl der Geist des Vaters ist, als auch der Geist Jesu Christi, der in uns wohnt. Römer Kapitel 8, die Verse 9 bis 11. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, da ja Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Also auch hier ganz deutlich gesagt, viele nennen sich Christen, haben aber den Geist Gottes und den Geist Christi nicht in sich. Dann sind sie auch keine Christen. Nun, wenn sie berufen sind, wenn sie hingeführt werden zu Gott, dem Vater und Jesus Christus, dann sind sie in diesem Sinne potenzielle Christen. Mit Antworten, sie gehen schon den richtigen Weg, aber technisch gesehen auch sie können sich nicht unbedingt jetzt Christen nennen. Sie können dem christlichen Glauben anhangen und so weiter und so fort, können das tun, was wir gemäß der Bibel tun müssen. Aber ein Christ ist man erst dann, wenn der Geist Gottes in uns wohnt. Aber die meisten heute, die sind noch nicht mal berufen. Die nehmen den Namen Gottes in einer falschen Weise in Anspruch. Bezeichnen sich als Christen und sind es gar nicht, gemäß dieser Definition hier. Und so heißt es hier: Wenn aber Christus in euch ist, schauen Sie, es ist Christus, der in uns ist, aber er ist in uns durch die Gabe des Heiligen Geistes, der von ihm ausströmt. Es geht also hier um Gottes Geist, es geht hier um den Geist Christi. Und so heißt es hier in Vers 10, und wenn Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, jetzt geht es wieder um den Geist Gottes des Vaters, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, durch seine Kraft, der in euch wohnt. Wo wir noch sehen werden. Auch das wird er durch Jesus Christus tun. Aber schauen Sie hier, wie das alles zusammen harmoniert, wie das zusammenpasst. Es ist der Geist des Vaters und es ist der Geist Jesu Christi, der in uns wohnt. Und so haben wir natürlich schon einige Problematik angesprochen hier und viele verstehen das überhaupt in keinster Weise und sagen, ja, das kann ja gar nicht sein, denn der Heilige Geist ist ja ein Geist. Nicht der Geist des Vaters und des Sohnes, sondern nur ein Geist. Und das werden wir dann in der nächsten Predigt einmal näher beleuchten. Und was damit zu verstehen ist und darunter zu verstehen ist. Aber für heute soll es zunächst einmal genug sein zu sagen, dass es sowohl der Geist des Vaters als auch der Geist Jesu Christi ist, der in uns wohnt. Es ist der Vater, der bestimmt, wer den Heiligen Geist, seinen Geist und den Geist Jesu Christi erhalten soll. Und dann wird der Geist des Vaters und der Geist des Sohnes durch Jesus Christus in uns gegeben. Aber auch das zeigt wiederum die Oberherrschaft des Vaters. Und so bedanke ich mich jetzt heute für Ihre Aufmerksamkeit. Ich werde in der nächsten Predigt dann dieses Thema, ich denke mal, zu Ende führen, aber Ihnen auch noch weiteres zeigen aus der Bibel, was wiederum beweist und noch mehr beweist, dass Gott der Vater der Höchste ist in der Gottfamilie. So bedanke ich mich heute für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.